Liebe Gäste, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Gemeinde, den Predigttext kennen Sie, kennt ihr alle wahrscheinlich schon auswendig. 2. Mose 20, die Verse 1 bis 3. Ich lese nach der Übersetzung der Zürcher Bibel. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhause herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In keinem anderen Land ist man mit der zur Schaustellung fremder Götter so konfrontiert wie im fernen Osten. Wer einmal in Thailand war, der kennt das. Die sogenannten Geisterhäuser. Sie sind mit verschiedenen Zeichen behängt und innerhalb der Geisterhäuser befinden sich Figuren, und in jedem Geisterhaus werden Nahrungsmittel abgelegt. Denn die Geister müssen ernährt und versöhnt werden. Und das Ganze ist nicht nur so, dass das vor Privathäusern geschieht, sondern vor jedem öffentlichen Gebäude steht ein Geisterhaus. Ausländische Firmen müssen auf ihren Grundstücken solche Geisterhäuser errichten. Und falls sie sich weigern, bekommen sie kein Personal. Diese Geisterhäuser werden unter dem Beisein buddhistischer Mönche nach festgelegten Ritualien geweiht. Und wenn dann die Geister genügend Nahrung bekommen, sind sie versöhnt und beschützen die Bewohner des Hauses oder die Bewohner eines Gebietes. Das Magazin Der Spiegel veröffentlichte vor ein paar Jahren eine für mich sehr interessante Umfrage zu den 10 Geboten. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Gefragt wurde, welches Gebot den Deutschen am wichtigsten ist. Und heraus kam dieses Ergebnis: Das erste Gebot lag weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, wurde als das unwichtigste der 10 Gebote eingestuft. Was für eine fatale Fehleinschätzung, meine ich. Denn die Reihenfolge der 10 Gebote ist ja nicht zufällig. Das erste Gebot steht deshalb an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist. Martin Luther schreibt dazu in seinem kleinen Katechismus: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Dieses erste Gebot, was wir eben vom Text her gelesen und gehört haben, setzt eine absolute Vorrangstellung fest. In einer Zivilisation, die gerade nach viel Götterei stank, weil überall Götzendienst vollzogen wurde, verlangt Gott uneingeschränkte Treue. Steigen wir ein klein bisschen tiefer in die Materie ein. Andere Götter, das ist im Alten Testament ein feststehender Ausdruck für die Gottheiten, die sich die Völkerwelt selbst geschaffen hat. Das sind keine Götter, sondern Götzen. Und dieser Begriff andere Götter kann 3 Bedeutungen haben. Erstens, es sind Mächte und Gewalten, die ihre Macht nicht aus sich selbst heraus, sondern von anderen haben. Und derartige Gottheiten sind nichts anderes als im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht kennen wir den Begriff Aftergötter. Das heißt Götzen und Götter aus zweiter Hand, nachträgliche Trugbildungen. Der Begriff andere Götter kann aber auch zweitens übersetzt werden mit fremde Götter. Das heißt, diese Götter verhalten sich denen gegenüber, die sie anbeten wie Fremde. Als Götzen nehmen sie die, die ihnen dienen, überhaupt nicht wahr. Und drittens, andere Götter kann auch so verstanden werden, dass die Merkmale und Erscheinungsformen dieser Götter sich wandeln und verändern. Und je nach Bedürfnislage der Menschen bilden sie sich dann ihre Götter. Genug dieses kurzen Exkurses. Gott aber verlangt hier im ersten Gebot uneingeschränkte Treue zu ihm, wenn er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wie ist das eigentlich in der Gesellschaft, in der wir leben, in der wir zu Hause sind? Was für ein Klima herrscht? Ich möchte es als ein Klima der ungeordneten Religiosität bezeichnen. Auch hier in unserem Lande wird das ganz unterschiedlich gehandelt und gehandhabt mit dem Absolutheitsanspruch Gottes. Wie ist das? Ich meine, ein Kennzeichen in unserem Lande ist das, dass wir einen schleichenden Synkretismus haben. Der Begriff Synkretismus ist vielleicht nicht allen bekannt. Er kommt aus dem griechischen Synkratos und ist übersetzt und heißt gemischt. Ein Synkretist ist ein Vereinigungsstifter, der versucht, aus allen Religionen ein großes Gemisch zu machen. Alle Religionen sind gleich, weil sie ja an den gleichen Gott glauben, mag er auch anders benannt werden. Dieser Satz ist auf dem Wege in unserer Gesellschaft zu einer Art Standard und Allgemeingut zu werden. Der Synkretismus ist aber nichts anderes als eine Art Vielgötterei. Denn Gott steht eben nicht neben den Kräften und Gewalten und den Gottheiten und den Göttern und Dämonen, die es in dieser Welt auch gibt. Nein, er ist der Herr über allem. Gott ist der Herr aller Herren. Dieses erste Gebot wendet sich also mit aller Deutlichkeit gegen den Synkretismus, gegen die Religionsmischerei. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben, mir zum Trotz. So könnte man das vom Hebräischen her auch übersetzen. Die Beschreibung neben mir vom Hebräischen Alpanei bedeutet auch im Widerspruch zu mir oder mir ins Angesicht. Sprich, man bezeichnet etwas, was Gott krass entgegensteht, was ihn geradezu provoziert. Wer also Götter neben oder gegen Gott stellt, verleugnet Gott. Er erklärt, Gott ist eben nicht Gott. Gott aber duldet keine Konkurrenz, so steht es hier in diesem ersten Gebot. Nur er verdient Anbetung, nur ihm steht Ehre zu, weil er der wahre Gott alleine ist. Wem das bisher alles zu theoretisch war, wir zünden eine zweite Stufe. Jetzt sind wir bei uns angekommen. Dieses erste Gebot fragt Sie, es fragt dich und mich, woran hängt eigentlich mein Herz? Wohin zielen, offen oder verborgen, meine Wünsche und Sehnsüchte? Und was boomt eigentlich in meinen Gedanken? Das erste Gebot zeigt uns den ausschließlichen Herrschaftsanspruch Gottes. Und deshalb ist es der Schlüssel zu allen anderen Geboten. Wer sich diesem ersten Gebot widersetzt, wird alle anderen auflösen müssen. Luther sagt das im großen Katechismus folgendermaßen, ich zitiere, das, wo das Herz wohl mit Gott dran ist und dies Gebot gehalten wird, so gehen die anderen alle hernach. Zitat Ende. Dieses erste Gebot fordert also dich und mich heraus, unsere Prioritäten, unsere Wertigkeiten zu klären. Es geht nicht einfach nur um das Fernbleiben von Götzen in unserem Leben, sondern es geht auf der anderen Seite um die leidenschaftliche Hingabe an diesen einen lebendigen Gott. Götzendienst ist im Alten Testament nicht nur der grobe handgreifliche Übertretung, zum Beispiel wo Aaron das goldene Kalb herstellte und zum Volk dann sprach, das ist dein Gott, Israel. Nein, Götzendienst ist auch die viel feinere und unterschwelligere und weniger handgreifliche Dimension der geistlichen Entsprechung dazu. Der Prophet Habakuk zum Beispiel bezeichnet Habsucht und Gier als Götzendienst. Und Samuels Tadel gegenüber Saul im Alten Testament lautet so, Gehorsam ist besser als Opfer. Ungehorsam ist Götzendienst, denn es ist immer die Verehrung des eigenen Willens. Aber genau an dieser Stelle sind wir, denke ich, richtig angekommen in unserer Gesellschaft. Der eigene Wille, Selbstverliebtheit, Ich-Zentrierung wuchern mehr und mehr in der Biografie von einzelnen Menschen. Längst hat das Individuum in unserer Gesellschaft mit seinen Bedürfnissen die Kontrolle übernommen, wo früher vielleicht die Familie da war oder der Staat oder ein Moralsystem oder die Religion hat die Lebensweise maßgeblich mitbestimmt. Nein, die Ich-Orientierung unserer Ego-Kultur zeigt sich für mich ständig in der Frage, die gestellt wird, was bringt es mir? Und wenn es mir nichts bringt, dann haben die anderen eben Pech gehabt. Ich höre nämlich immer nur auf mich, auf meine Gefühle, auf meine Wünsche, auf meine Vorstellungen und auf meine Sehnsüchte. Und genau das ist der zentrale Code des modernen Götzendienstes. Und dieser macht auch vor der Gemeinde Jesu nicht Halt. Ob es nun in der Frage der Mitarbeit oder andere Akzente und Schwerpunkte ist, die im Miteinander in der Gemeinde manchmal heftigst diskutiert werden. Dieses erste Gebot ist ein Ruf zur Umkehr. Doch sobald der Mensch dieses erste Gebot hört, empfindet er es doch tatsächlich als Bevormundung. Wir alle spüren dieses Entweder oder, die schneidende Intoleranz dieses Gebotes. Wir hören das Gebot, kein anderer Götter neben mir, und intuitiv begehren wir auf und erklären es deshalb, wie in dieser Spiegelfrage am Anfang, schnell zum Unwichtigsten. Wir merken dabei nicht, dass wir die anderen Gebote gar nicht einhalten können, wenn wir diesem Gebot nicht die allererste Priorität einräumen. Israel hatte die Befreiung aus der Sklaverei erlebt. Was macht es? Es verpflichtet sich trotzdem anderen Göttern. Und genau das ist die normale Tendenz des Menschen von heute. Wir machen uns unsere eigenen Götter zurecht und unterwerfen uns ihnen. Wir verehren Gegenstände, die wir selbst produziert haben. Das Unheimliche, das Beklemmende für mich ist aber an der Sache das, dass diese Götter, obwohl sie ein Werk von Menschengeist und von Menschenhand sind, trotzdem eine seltsame Macht enthalten und einen Sog und eine Anziehung ausüben können. Unbegreiflich und ich denke doch unbestreitbar zugleich. Wenn wir Gott nicht die Ehre geben und ihm gehorsam sind, dann haben wir nur die Wahl zwischen zwei Ersatzmöglichkeiten, nämlich der Anbetung der Götzen, die den Menschen nie mehr aus der Angst entlassen, und der Selbstvergötterung des Menschen, bei der es bei den Betroffenen noch immer früher oder später ihnen vor der gotteigenen Ähnlichkeit schlecht geworden ist. Spätestens dann nämlich, wenn die Attraktivität in den selbstgeschaffenen Paradiesen dann plötzlich nicht mehr in ist, wenn alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Sicher, Götzendienst kann am Anfang auch Spaß machen. Wer kennt das nicht? Wir sagen, zuerst reizt der Erlebniswert. Und nachher erkennt man, dass das Erlebnis keinen Wert hatte. Am Anfang mag vielleicht die Lust der Unterwerfung stehen. Am Ende ist es der Schmerz der Abhängigkeit. Was zuerst wie die große Freiheit aussieht, kann sehr schnell zu Zwang und Bindung sich verwandeln. Bezeichnenderweise kann man den hebräischen Text hier des ersten Gebotes übersetzen mit: Du sollst keine anderen Götter haben. Das ist die stärkste Form des Imperatives, also Befehlsform. Man kann dieses aber auch vom Hebräischen her übersetzen: Du wirst keine anderen Götter haben. Oder sogar: Du brauchst keine anderen Götter zu haben. Und ich denke, das ist genau die wirkliche Freiheit, dass wir keine anderen Götter brauchen. Denn wer einen lebendigen Gott hat, bei dem ist kein Vakuum, bei dem ist kein Leerraum, der gefüllt werden muss. Weil wir keine anderen Götter brauchen, benötigen wir auch keine Menschen, denen wir vergöttern. Ob es nun Robbie Williams ist oder Take That oder wie sie alle aktuell heute heißen mögen. Denn im ersten Gebot liegt ein Zuspruch: Du sollst einen Gott haben. Und wer einen Gott hat, der braucht keine Götzen. Ich zünde die dritte Stufe. Ich greife ganz konkret zwei Bereiche heraus, zwei Lebenswirklichkeiten, die fast ganz automatisch für uns zu Götzen werden, wenn wir nicht ständig Maßnahmen ergreifen, dies zu verhindern. Es sind zwei Götzen, die auch um fromme Menschen keinen Bogen machen. Und sie haben in unserem gesellschaftlichen Klima eine solche ungeheure Sogkraft entwickelt, dass wir ständig auf der Hut sein müssen. Es sind auf der einen Seite der Körperkult und auf der anderen Seite das Geld. Zeitweise verehren wir beide in verschiedenen Abstufungen oder in bestimmten Lebensphasen. Jesus spricht schon zu Recht in Markus 4 davon, Gier nach all den Dingen dieses Lebens und von der Verführung des Wohlstandes, die das Wort Gottes ersticken und dafür sorgen, dass in unseren Herzen keine Frucht wachsen kann. Konkret zum Ersten, dem Körperkult. Nehmen wir irgendein Magazin, irgendeine Zeitschrift in die Hand. Es kann sogar manchmal eine christliche sein. Was wird da angepriesen? Eine neue Diät. Ein cooles Fitnessprogramm. Ein Wellness-Wochenende. Und natürlich die obligatorische Brustvergrößerung oder ein anderer kosmetischer Eingriff. Immer mehr werden es und immer jüngere werden es, die davon Gebrauch machen, die endlich aus ihrem gesellschaftlichen Schattendasein herauskommen möchten. Und zu diesem Körperkult gehört auch die Ernährung. Seitdem nämlich das Essen nicht mehr allein zum Stillen des Hungers da ist, sondern mehr und mehr zum Ausdruck des Lebensgefühls oder, wie wir heute sagen, zum Event der Geschmacksnerven geworden ist, wird es nicht wenige für wenige zum Götzen. Die Kirchen werden leerer und leerer. Die Fitnessstudios, die boomen. In Wilhelmshaven wird im März wieder ein neues Fitnessstudio eröffnet. Der Körper wird trainiert. Der Körper wird verwöhnt. Die Seele bleibt leer. Diese schon fast panische Erhaltung der Gesundheit und Attraktivität durch Sport und Diät und Hormonspritzen, mit deren Hilfe man angeblich 100 Jahre alt werden kann, die lässt für mich persönlich nur einen Rückschluss zu. Wir leiden in unserer Gesellschaft an einem dramatischen Identitätsverlust. Es geht nämlich die Angst um. Da geht der Ehepartner fremd. Man fühlt sich alt, man fühlt sich abgestempelt. Viele Menschen erfahren keine Akzeptanz mehr, keine Annahme mehr im Beruf, in der Familie oder in der Liebe und Partnerschaft. Und was tut man? Man tritt die Flucht nach vorne an. Ein günstiges Abo im Fitnessstudio, was ist dagegen schon zu sagen? Und was habe ich dadurch für Chancen und für Möglichkeiten? Der Bereich des Körperlichen, besonders der Geschlechtlichkeit und der Fruchtbarkeit, war in Israel allgegenwärtig in der Gestalt der verschiedenen Baals- und Astartenkulte. Eine Religiosität, die vor allem den Sex als die letzte schöpferische Macht feierte und verehrte. Und diese kanaanitischen Kulte waren erschreckend sinnlich und geradezu pervers. Und auch in unserer Zeit wird diese Sexualität geradezu vergöttert. Wie viele Menschen sehen einem freien Ausleben ihrer Sexualität das letzte Geheimnis und die letzte Erfüllung ihres persönlichen Lebensglücks? Im spontanen Triebhaften des Quickies oder im One-Night-Stand oder im Seitensprung wird erlösende und heilende Kraft verkündet und behauptet. In einer Gesellschaft, die unter einem Attraktivitätsschock steht, in der sich mehr und mehr alles nur ums Aussehen dreht, wird die Kluft zwischen Körperkult und Schönheitswahn und Geschmacklosigkeit immer kleiner. Doch Vorsicht, bitte mich nicht vorstellt zu verurteilen oder falsch zu verstehen. Wir Christen sollen nicht durch Hässlichkeit auffallen. Wir sollen nicht ständig zum Gesprächsthema werden, weil wir ungepflegt und unattraktiv aussehen. Nein, ein gepflegter Körper und ein ansprechendes Äußeres ist auch ein Hinweis auf meinen Schöpfer, der mir meinen Körper geschenkt hat. Aber wenn dieses Äußere mich total bestimmt und auf Trab hält und ich hier nicht mehr zur Ruhe komme, wenn ich vergesse, dass Gott auch innere Werte sieht, dann kann schnell die Ästhetik zum Götzen werden. Dann bin ich selbst nicht mehr Herr, sondern Sklave meines Körpers. Und damit bin ich beim zweiten angelangt, nämlich dem Geld. Ich meine das goldene Kalb, das lebt unter uns in unserer Gesellschaft. Es herrscht als Symbol einer vergöttlichten wirtschaftlichen Potenz des Kapitals. Wer von uns sieht nicht vor oder während der Nachrichten unter anderem auch die täglichen Börsenberichte, wenn man auch selbst vielleicht nicht gar zu viel damit anfangen kann? Im Alten Testament wird dieser Götze des Geldes in der Botschaft der Propheten entlarvt. Unter allen Götzen, denen Menschen verfallen sein können, scheint dies der stärkste und mächtigste zu sein. Und so heißt es nicht von ungefähr in der Verkündigung Jesu an seine Jünger: Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Entzweiung unserer Gesellschaft, in der wir leben, die Entzweiung in Ober- und Unterschicht und die im Moment laufenden Diskussionen, unter anderem auch über Hartz IV, die sollten uns nicht nur bedenklich stimmen, sondern uns gesellschaftlich auch aktiv werden lassen. Einerseits wird in Deutschland Jahr für Jahr ca. 250 Milliarden Euro vererbt. Andererseits ist die Verarmung der Familien erschreckend. Aus dem ersten Bericht, dem Armutsbericht der Bundesregierung von 2001, geht das hervor. Der Prozentsatz der Kinder, die von Sozialhilfe leben, hat sich seit 1995 verdreifacht. Und in den Neuen ist die Quote steigend und noch höher. Ich schließe. Wir kommen an dieser radikalen Anfrage des ersten Gebotes nicht vorbei. Ich meine, jeder muss für sich klären, ob wir uns im Tiefsten mit unserem Leben nicht doch auf das verlassen, was wir besitzen. Egal nun, ob das unser gesunder Körper ist, oder das Geld oder andere Dinge mehr. Und ich meine, wir müssen auch einmal die Frage aushalten, ob es nicht doch einen Zusammenhang zwischen unserer gesicherten Existenz, dem oft fehlenden Gottvertrauen und einer halbherzigen Nachfolge gibt. Paulus schreibt in Kolosser 3, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Gott möchte, dass wir unsere Prioritäten klären, unsere Wichtigkeiten und unsere Wertigkeiten und dass wir den anderen Göttern eine klare Absage erteilen. Zum Schluss gebe ich uns drei Fragen mit, die uns vielleicht helfen können, unsere eigenen Götzen zu enttarnen. Ich formuliere sie direkt im Du-Stil. Was beschäftigt deine Gedanken am meisten? Zweitens, worüber redest du eigentlich am liebsten? Und drittens, was liest du am häufigsten oder was siehst du am häufigsten? Im Fernsehen oder Video oder was sonst? Ich bin der Herr, dein Gott. Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Folgen wir doch einfach dieser befreienden Einladung. Amen.